Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute zu Gast Karl Fornia von der Nummer 1 Band Mono Inc. Wir sprechen über das Musikbusiness, über seine lange Karriere, über das Gefühl, ein Nummer 1 Album gelandet zu haben und dann über das neue Album Melodies in Black. Wir sprechen über Hartnäckigkeit im Business, über Selbstbestimmtheit und über seinen Hang zu AC/DC. Viel Spaß mit Karl Fornia von Mono Inc. Heute bei mir in der Sendung, Mono Inc. ist in the house, und zwar Karl Fornia von Mono Inc. Hallo lieber Karl, wie geht's dir?
Guten Morgen Sören, guten Morgen liebe Hörer. Freut mich, da zu sein. Es geht mir den Umständen einer Pandemie entsprechend gut.
Und wo holen wir dich gerade überhaupt her? Wo bist du gerade? Ja, wahrscheinlich im Homeoffice, nehme ich mal an, oder?
Ja, ganz genau. Ich bin ins Homeoffice rübergegangen. Ich habe zwar neben meiner Band noch eine Labeltätigkeit mittlerweile, aber für so ein Telefonat gehe ich gerne ins Homeoffice, dann kommt nicht ständig jemand rein und hast du schon gehört? Und kann ich mal kurz? Nein. In aller Ruhe, zweites Obergeschoss in meinem Privathaus und bin ganz und gar auf euch konzentriert.
In der Nähe von Hamburg wahrscheinlich.
Ja, wir sind, also die Band ist ursprünglich aus Hamburg. Alle sind irgendwann in den Speckgürtel gezogen, weil man sich Mieten nicht mehr leisten konnte, als dann der Nachwuchs da war. Aber tatsächlich, also Martin ist in Hamburg geboren, Hamburg-Bergedorf. Ich bin in Bergedorf geboren. Manuel ist in Bergedorf geboren und Kater ist in, glaube, Altona, also ein bisschen westlich der Alster.
Ja.
Ist aber eben alles Hamburg, und der Einzige, der jetzt Hauptwohnsitz noch in Hamburg ist, Manuel, aber wir fühlen uns tatsächlich komplett als Hamburger, denn wir haben es zum Kiez fahren wir 30 Minuten mit dem Auto und da fährst du aus manchem Stadtteil deutlich länger.
Absolut.
Und, man liest tatsächlich, also man ist gefühlt wirklich Hamburger, das ist jetzt kein Lippenbekenntnis, man liest den Hamburg-Teil in der Zeit oder im Abendblatt oder man das ganze Leben spielt sich außer Einkaufen und Fußball spielt sich das Leben in Hamburg ab.
Ja.
Was ja allein durchs Musikgeschäft schon begründet ist. Clubs, Bars, was willst du da? Da sagt man nicht, ich bin Holsteiner oder ich bin, bin Stormaner, das sagt man nicht. Das fühlt man auch nicht.
Ja, genau. Wir sprechen heute ein bisschen über deine, über eure Karriere, über das neue Album, was ja gerade erschienen ist, Melodies in Black, eine Art Balladenalbum mit 34 Tracks drauf. Und aber lass uns mal zu Beginn des Jahres mal die Zeit zurückdrehen. Da hattet ihr oder wart das allererste Mal Platz 1 in den deutschen Albumcharts mit dem Album The Book of Fire. Ich habe gezählt, das ist mittlerweile das 10. Chartalbum, also beim 10. Album ist es dann auf 1 gegangen. Davor gab es aber auch schon 4 weitere Alben. Das ist ja, ihr seid ja schon echte alte Hase, wenn man das mal so sagen darf, obwohl ihr noch gar nicht so alt seid.
Ja, also ich kriege, wenn du die Nummer 1 erwähnst, dann kriege ich tatsächlich eine Gänsehaut.
Ja.
Ringe ein wenig nach Luft jetzt, weil es immer noch nicht, das ist immer noch kein Alter für uns. Das ist immer noch, es ist zwar schon jetzt 11 Monate her, aber es ist wirklich, wenn man so drüber spricht, ist das eine nach wie vor rückblickend eine tolle Sache. Ja, du hast gefragt, ob wir alte Hasen sind. Ja, also alt, definiere alt. Also man fühlt sich nicht so alt, weil man ja ständig mit Musik ist, von Musik umgeben. Ich bin Baujahr 68, also in Jahren auch schon 52.
Ja.
Als ich angefangen habe mit Rockmusik, da war ich so 25, 26, da habe ich natürlich gedacht, solche Leute musste man mit dem Rollstuhl auf die Bühne schieben.
Ja.
Aber die Erfahrung zeigt, dass man, also durch die Musik bleibt man tatsächlich jung im Kopf und auch jung im Denken. Und wir haben, ich bin auch der Alterspräsident in der Band. Wir sind 25 Jahre in dem Geschäft, wenn man das so nennen möchte. Mein Bruder Martin ist ja der Sänger und Produzent. Der hat mit 18 nach der 12. zum Leidwesen der Familie die Schule abgebrochen, ist dann von da an Profi-Schlagzeuger geworden. das war entsprechend, wenn er 71 geboren ist, 1889.
Ja.
So, das ist natürlich von jetzt an, habe ich gesagt, 20 Jahre,
25.
30 Jahre?
Ja,
siehst du, ich möchte gar nicht, also 1990 bis jetzt sind schon 30 Jahre.
Ja.
Ein Beleg dafür, was du sagst, wir sind alte Hasen, aber wir sind mit Mono Inc. noch keine alten Hasen.
Ja.
Wir hatten eben 20 Jahre lang oder 17 Jahre lang Vorlauf, Erfahrung, auch blutige Nasen mit namenhaften Plattenfirmen von Virgin über, heute heißt es Universal, früher hieß es Polygram, Polydor, Metronom.
Genau.
Also wir haben da so unsere blutigen Nasen gehabt und sind natürlich dann mit Mono Inc., da war ich schon 37, da haben Martin und ich uns mal ganz tief in die Augen geguckt und haben gesagt, so Diggi, wenn wir es nochmal schaffen wollen mit unserer eigenen echten Karriere,
ja,
dann müssen wir jetzt alle Schalter umlegen. Das war 2007. So, das weiß ich noch so, deswegen so genau, weil das auch der Moment war, in dem Martin vom Schlagzeug ans Mikrofon geholt wurde.
Ja.
Ähnlich wie Rudi Völler damals Bundestrainer war. Alle sitzen in der Runde, gucken sich an.
Ja.
Und unser erster Sänger verließ uns, ist in die IT gewechselt,
ja,
hatte dann doch,
ja,
nee, doch nicht mehr so viel, doch nicht mehr so viel Rock'n'Roll, nicht mehr so viel Anspruch im Blut, es als Künstler zu schaffen.
Ja.
Und dann saßen wir Ende 2006 ohne Sänger da, hatten gerade nach einem Album und einer EP wollten wir gerade angreifen und Radiopromotion beauftragen und dann kam er runter, er sprach ein paar Trailer ein, dieser Ex-Sänger, und sagte, ich muss euch was sagen, ich bin raus. Das war 23.12.2006.
Boah, das war ein Riesenschock wahrscheinlich, oder?
Das war ein absoluter Schock, weil das fühlt sich natürlich, wenn du als Band nicht selbst der Sänger bist, also ich bin Gitarrist,
ja,
und schon immer irgendwie so, nennen wir es mal Manager, also für den organisatorischen Teil zuständig.
Ja.
Martin war viele Jahre, nachdem er angefangen hat, Schlagzeug zu spielen, ist er einfach Produzent gewesen für fremde Plattenfirmen, er ist Autor gewesen für fremde Künstler, er hat eben schon immer mit und von Musik sein Geld verdient.
Mhm.
Hat dann seine gesamte Kraft in Mono Inc. reingesteckt. Und wenn dann der Sänger sagt, ich bin raus, dann ist es wie ein Vakuum.
Ja, weil Schlag ins Gesicht, oder?
Naja, menschlich ist ein Schlag ins Gesicht, aber für nach draußen ist es natürlich ein Vakuum. Das muss ich dir nicht erzählen, Sören.
Ja.
Wenn das Gesicht der Band fehlt und die Menschen machen das Gesicht meistens am Sänger fest.
Richtig.
Dann musst du dich erstmal schütteln. Und dann haben wir uns zwei Wochen lang geschüttelt und dann ergab es sich, dass ich sagte, Mensch Martin, also du hast seit Jahren die Songs geschrieben, du hast die Demos selbst gesungen, alle mögen deine Stimme, du musst es machen. Und dann kam natürlich, nein, ich bin Schlagzeuger, ich bin Produzent, ich kann doch nicht singen und all solche Ausflüchte.
Ja.
Und mit dem Ergebnis, denn 4 Monate später war die erste Platte mit Martin fertig und das war dann 2007 sozusagen der Restart oder der eigentliche Kickoff für Mono Inc. mit dem Album Temple of the Torn.
Ja.
Martin Engler, Personalunion, Gesang, Songwriting, Produktion und dann auf einmal, hinterher sagt man das natürlich ganz leicht, auf einmal hat alles Sinn gemacht. Auf einmal war es kongruent.
Ja.
Dass die Inhalte, die Martin fühlt, die Inhalte, die er am Piano umsetzt, die er lyrisch umgesetzt hat, das hat er selber transportiert auf der Bühne. Das war auf einmal schlüssiger und auch wahrscheinlich für den Fan, dummes Wort, glaubwürdiger.
Ja, aber da macht ja viel das Unterbewusstsein, spielt er ja mit rein. Wenn auf einmal der Fan sieht, hey, das ist irgendwie schlüssiger und wir haben keine Worte dafür, aber es ist einfach so, das passiert ja ganz oft.
Ja, irgendwie so muss es gewesen sein.
Ja, ja.
Und das war dann, also 2007, da war ich jetzt wirklich, oder wenn ihr war schon 39.
Ja.
Also eigentlich ein bisschen alt, um in eine Künstlerkarriere einzustarten. Aber wir haben immer davon geträumt und haben gesagt, also wenn wir es nochmal schaffen wollen, dann müssen wir uns jetzt mal strecken und müssen mal alle unsere anderen Projekte ruhen lassen.
Super.
Bausparverträge auflösen, Lebensversicherung auflösen, die waren sowieso schon unsexy zu der Zeit.
Genau.
Und dann haben wir auch 2007 gar nicht mehr versucht, an alte Seilschaften, Universal, Virgin, Nuclear Blast, haben wir gar nicht mehr versucht anzudocken, und sind dann wirklich den Weg eines eigenen Labels gegangen. Wir haben die Rechte behalten und haben alles, was wir so zu Geld machen konnten, investiert.
Super spannend.
Toll,
Mutig.
Teure Gibson-Gitarre verkauft, billige Epiphone zurückgekauft,
ja,
damit man irgendwie hier einen Tausender mehr hatte und dann konnte man ein bisschen in die Werbung investieren und ja, man konnte in die Platte investieren und so. Und dann brauchte es, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir, Stunde?
Ja, wir haben ein bisschen Zeit.
Okay, also dann haben wir eben, dann haben wir alle Kraft zusammengenommen und haben dann 2, 3 Platten gemacht in 2007, 2008, 2009.
Ja.
Und gute alte Schulregel, Musikbusiness, nach der dritten Platte weiß man, wo man steht. Und so war es dann auch tatsächlich bei uns. Also die ersten beiden waren einfach rausgeschmissenes Geld, rausgeschmissene Kreativität, viel, viel Energie, Herzblut. Und mit dem dritten hatten wir dann das erste Mal, also 2009 dann erst, hatten wir das erste Mal sowas wie eine Aufmerksamkeit im B2B-Bereich,
ja,
was uns dann schicke Tourneen beschert hat. Und wir haben da zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass Leute das hören, dass das runtergeladen wird, dass das medial aufgegriffen wird. Also es war schon erstaunlich, dass man wirklich 3 Alben dafür brauchte.
Ja, und da ging das ja auch erst dann so ein bisschen mit Social Media los. Das war ja vorher noch ein bisschen Brachland irgendwo. Deswegen
das
vielleicht
muss irgendwie zu der Zeit gewesen sein. Ja. Tatsächlich hat meine Ehefrau, die heute noch bei uns in unserer eigenen Agentur auch tätig ist,
ja,
die hat damals Nächte um Nächte MySpace-Kontakte hinzugefügt.
Ja, ja.
Wirklich Kontakte gesammelt, also wirklich Direktakquise sozusagen. Ich like dich und dann hoffte sie, dass sie dann auch die Band wieder zurückgeliked haben. So fing das an.
Ja.
Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wir sind alte Hasen, aber genau, Mono Inc. noch jung an Jahren.
Genau.
Also, aber Mono Inc. gibt es eigentlich erst seit 2007 so richtig.
Ja, aber was ist denn, wenn du das jetzt mal in einem Satz sagen kannst, wenn man jetzt mal auf die erfolgreiche Zeit zurückblicken kann, was ist euer oder vielleicht auch dein eigenes Erfolgsgeheimnis? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das haben wir richtig gemacht, daran lag einiges?
Ja, von sich selbst das zu beurteilen, ja, ich muss mich ja dann in die Vogelperspektive begeben.
Ja.
Ich meine mal, unabhängig von der künstlerischen Qualität, die Martin reingebracht hat in die Musik, ist es eine Form von Hartnäckigkeit und von Ausdauer tatsächlich.
Ja, Marathonlauf.
Und von Ehrgeiz und der Überzeugung. Das ist mal alles so abgedroschen, wenn man das so von Sportlern hört. So, ja, ich habe immer dran geglaubt, so wenn jemand Olympiasieger wird und so. Aber es ist tatsächlich so. Also wie soll man das anders beschreiben? Wir hatten keine wahnsinnig glücklichen Zufälle, die uns irgendwo mal bei Thomas Gottschalk eine riesige Reichweite beschert haben. Sowas hat es bei uns nicht gegeben. Es gab nie einen Quincy Jones, der vorbeikam und sagte, ich habe Michael Jackson jahrelang groß gemacht, ich finde Mono Inc. auch cool, ich mache jetzt mal was mit euch.
Ja, genau.
Das gab es bei uns nie.
Ja.
Also wir mussten uns das erarbeiten, waren natürlich ein bisschen im Vorteil, da wir schon sehr viele, meist zwar negative, aber wir wussten schon, was wir nicht wollen. Wir wussten schon aus der Historie mit anderen Künstlern, anderen Bands, die wir selber zu verantworten hatten, welche Fehler man als Newcomer nicht machen sollte. Das war natürlich ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Bands, die vielleicht mit Mitte 20 diese Energie versprühen, die fallen auf alle möglichen Fallstricke rein und unterschreiben irgendwelche 6 Albenverträge, sind dann langfristig gebunden und haben dann vielleicht nicht so die Gestaltungsmöglichkeit.
Eben.
Uns war wichtig, dass uns tatsächlich in die Kunst niemand reingeredet hatte. Das war für Martin, nachdem er 20 Jahre lang für Dritte gearbeitet hat und es immer hieß, oh, das muss ein bisschen mehr nach Alanis Morissette klingen, das muss ein bisschen mehr nach Sisters of Mercy drehen, mal ein bisschen hier machen, mal ein bisschen da. Er war es leid, sich reinreden zu lassen.
Ja, kann ich verstehen.
Und ich war zwischendurch auch immer selbstständig, also dieser Unternehmergeist mit künstlerischem Anspruch, das gepaart war, glaube ich, das war unsere Triebfeder. Vielleicht nicht unser Erfolgsgeheimnis, aber unsere Triebfeder. Und wenn ich heute nochmal eine Band coachen müsste, ich denke manchmal so, wenn jetzt mal, in Hamburg gibt es diese School of Pop oder wie das heißt.
Ja, genau.
Habe ich so gedacht, wenn da mich mal jemand einladen würde, was würdest du denn eigentlich sagen? Und dann würde ich immer sagen, also eine Band zu gründen bedeutet auch immer ein Stück weit Unternehmer und selbstständig zu sein, das unternehmerisch zu denken.
Ja.
Das finde ich ist eine Sache, die macht das Ganze zwar teilweise ein bisschen schwierig, Entscheidungen zu treffen, wenn man leider immer auch den Euro umdrehen muss, gerade in der Anfangsphase von der Band, überlegst du dir, gebe ich das für einen Sprinter aus, um zum nächsten Gig zu kommen, oder gebe ich das für eine Werbemaßnahme aus?
Richtig.
Heute muss man sich überlegen, wo lässt du dein Geld im Social Media Umfeld, denn es, leider passiert ja auch nichts ohne Geld.
Ja, genau.
So, das ist alles, finde ich mal eine tolle Mehr, wenn die Leute sagen, jede Band hat alle Chancen der Welt, denn das Internet steht ihnen offen. Ja, das geht aber leider dann auch nicht, wenn man bei Facebook nicht hier und da Sachen aber auch mal sponsert oder bei Google irgendwelche Sachen mal zum Fliegen bringt.
Genau.
Das heißt also, dieses unternehmerische Denken ist für eine junge Band wichtig, und das hat uns sicherlich eben geholfen, Entscheidungen richtig zu treffen, Verträge nicht allzu langfristig einzugehen mit Partnern, ohne die man natürlich nicht klarkommt.
Ja.
Und dann braucht man eine gehörige Portion Hartnäckigkeit, ein bisschen dickes Fell, denn negative Rezensionen kommen immer, auch wenn du Michael Jackson heißt oder wenn du
Richtig.
Sisters of Mercy heißt.
Ja.
Du bist mit Sisters of Mercy bist du wahrscheinlich die erfolgreichste Düsterband aller Zeiten. Und wenn die Menschen heute über die Shows reden, dann wird nur nachgetreten und alle sagen, oh, der Andrew Eldritch, der bringt's auch nicht mehr und
ja.
So. Also Missgunst, die wird es immer irgendwie geben, und das muss man ausblenden können, das muss man ertragen können, und wenn man da so seinen Frieden mitmacht und nicht auf jeden Facebook- oder YouTube-Kommentar gleich ins Zweifeln und ins Straucheln gerät, ich glaube, dann ist man gut aufgestellt, so eine Karriere anzugehen.
Das ist ein super Learning, weil viele lassen sich natürlich aus Kommentaren von irgendwelchen Followern, Fans oder auch von Redakteuren, die sich vielleicht gar nicht intensiv genug mit der Musik beschäftigt haben, einfach aus der Bahn bringen und sind dann irgendwie erstmal gelähmt und können ein oder zwei Tage nicht arbeiten. Also das ist super wichtig, was du sagst. Vielen Dank dafür. Das ist ja, und ihr habt, also das finde ich ja so sagenhaft, dass ihr das komplett ohne einen großen Industriekonzern geschafft habt. Das ist ja, also Hut ab, wirklich cool.
Ja. Danke.
Und das, ich habe ja schon in das neue Album reingehört, ist ja etwas anderes. Du kannst ja gleich mal ein bisschen was zum Album erzählen, Melodies in Black.
Ja.
Das ist ja 34 Tracks drauf, eine Zusammenstellung. Ihr habt auch einige Titel neu eingespielt, oder erzähl doch mal.
Ja, also Melodies in Black ist die aktuelle Doppel-CD, unser neuestes Werk. Man muss aber erklärend hinzusagen, dass es ohne die aktuelle Situation, ich mag das Wort Pandemie nicht mehr aussprechen, ich kann Corona das Wort nicht mehr hören, weil ich immer an das Bier denke.
Genau.
Also ohne die aktuelle Situation, ohne diesen Lockdown, ohne dass wir unsere Tour im März hätten abbrechen müssen, ohne diese Tatenlosigkeit seit 11. März, gäbe es Melodies in Black gar nicht. Melodies in Black ist ein Wunsch von uns gewesen, der ist erst im August oder September aufgekeimt, weil wir dann über das gesamte Jahr sage und schreibe nur drei Konzerte im Sommer haben spielen können.
Mhm.
Und so schön es war, in Hamburg im Freihafen eine Show zu machen auf einer kurzzeitig als Autokino genutzten Bühne, so schön es war, in Mönchengladbach im Stadion zu spielen, und man konnte sagen, das Stadion war ausverkauft, denn es waren 1000 Besucher da in Strandkörben.
Ja.
Das war natürlich witzige Sachen, aber es spielte dann nach der dritten von drei Open-Air-Konzerten, also nach dem dritten Konzert, spielte dann doch eine ganze gehörige Portion Wehmut mit. Und
absolut.
Irgendwie ist dann, das kann man ja mal nicht genau festmachen, welcher Impuls war das jetzt. Aber es ist dann oft so, dass du als Band zusammensitzt nach einem Konzert, steigst in den sogenannten Nightliner und fährst nach Hause. Und dann lässt du die Anspannung abfallen und dann kommt man ins Gespräch und dann von, ach, warte mal, bei dem Song hast du dich kurz verspielt. Ja, sorry, ich habe das andere Arrangement im Kopf gehabt.
Ja.
Und Martin sagte immer, ja, das war doch die Version, die wir schon 2011 immer so gespielt haben. Und von einem zum anderen bist du irgendwann bei, was machen wir eigentlich jetzt die nächsten Monate? Was machen wir, wenn wir 2021 auch nicht touren können?
Ja.
Und irgendwie kam dann so ein Blues bei uns rein, der sich in einigen Titeln auch lyrisch widerspiegelt. Und irgendwann rief Martin mich an und sagte, du, ich habe hier ein paar neue Songs eingespielt, wollen wir nicht so eine EP rausbringen?
Mhm.
Kater und ich haben ein paar Sachen umgesetzt auf Piano und wir könnten so 5, 6, 7, 8 Songs könnten wir eine EP rausbringen. Ganz reduziert, Mono Inc, Kaminfeuer, ich am Piano zusammen mit Kater, ja. Duett und so. Und das fand ich erst ganz gut.
Ja.
Und dann habe ich aber gesagt, aber warte mal, wenn ihr jetzt die Balladen, hier 2, 3, 5, 8 Songs, eine EP neu aufnehmen, habe ich mal zu Martin gesagt, das ist, glaube ich, nicht zu Ende gedacht. Das ist zu kurz gesprungen.
Absolut.
Wir sind, und dann kommt natürlich der, sagen wir mal, eher der nicht so künstlerische, sondern da kommt so ein bisschen der Stratege in mir durch.
Mhm.
Und da musste ich eben feststellen, dass wir, natürlich hast du eingangs gesagt, wir sind schon lange immer in den Charts und haben seit 2007 Platten gemacht. Wir waren 2011 das erste Mal in den Media Control Charts und 12 das erste Mal in den Top 10 und hielten uns da auch ganz gut. Aber richtig groß, oder was heißt groß, das ist natürlich immer, es klingt so arrogant, aber richtig, richtig breite Öffentlichkeit hat die Band erst genossen mit dem vorletzten Studioalbum.
Ja.
Durch die Zusammenarbeit mit ProSieben Sat.1 kamen ganz andere Reichweiten und viele Menschen sind natürlich dann, das liegt in der Natur der Sache, sind erst aufmerksam geworden in den letzten 3, 4 Jahren.
Mhm.
Und ich war davon überzeugt, dass viele Fans, die die letzten 3 Alben oder vielleicht 4 Alben gekauft haben, die haben vermutlich noch nicht alles von dem früheren Repertoire in ihrem Plattenschrank.
Ja.
Deswegen war es für mich erleichtert zu sagen, ich glaube, dass viele Menschen, die Perlen der ersten 5, 6 Alben gar nicht kennen. Und die Perlen der ersten 5, 6 Alben klingen aber nicht so gut, wie wir heute klingen. Denn wir haben heute andere Budgets, wir haben andere Produktionsmöglichkeiten,
andere Technik,
bessere Studios nutzen und deswegen schied es für uns aus, eine reine Compilation anzubieten, also einfach nur 34 Titel. Und man muss sich das mal überlegen, 34 Balladen. Also wir sind eigentlich, fühlen wir uns als Rockband.
Wahnsinn.
Ja, das war dann auch, das war der Wahnsinn, Sören, wir saßen da und sagten, also angenommen, wir bringen einen Balladensampler raus. Was nehmen wir dann da drauf? Und dann guckst du die Alben durch und dann sind auf jeder Platte sind so 2, 3.
Ja,
aber die ist richtig und auf die können wir nicht verzichten. Und das ist schon wieder mit Tempo, die ist
Ja, und dann, da habt ihr
und
bestimmt.
Dann haben wir angerufen bei uns im Büro und dann, wie lange ist eigentlich die Spielzeit auf einer CD?
Ja.
78 Minuten.
Genau.
Und da kamen wir schon in Schleudern und bei 34 haben wir Schluss gemacht.
Ja, Wahnsinn.
So, dann waren insbesondere von den ersten 2 oder 3 Alben, da waren Nummern dabei, die haben mir damals schon die Schuhe aufgeblasen, als Martin die komponiert hat, fand ich so unfassbar gut.
Ja.
Und diese haben wir dann neu eingespielt, damit sie State of the Art, damit sie nach Mono Inc. 2020 klingen.
Ja.
Und irgendwann ist dann dabei herausgekommen, also wir wollten eigentlich nur mal eine EP machen und so, das ist bei uns oft so, dann rollt der Zug und auf einmal sind es 34 Nummern und dann kommt natürlich von unserem Team aus dem Büro, dann kommt, ja, aber wenn wir das machen, dann müssen wir auch eine Fanbox machen und dann müssen wir Doppel-CD
absolut,
und das muss ganz toll sein und die Fans wollen das und die Fans lieben das und dann habe ich gesagt, Freunde, ihr könnt doch jetzt hier nicht mit einer Balladen-Compilation so aufdrehen wie mit einer normalen VÖ.
Ja, aber du darfst ja nicht, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, du darfst ja nicht vergessen, die Balladen, wie du das schon sagtest, als du die das erste Mal gehört hast, und die haben ja auch wahrscheinlich viel mit euch als Band oder als Musiker gemacht, wenn ihr die gespielt hattet in der Vergangenheit, da kamen ja Emotionen, bei Balladen kommen ja oft richtig andere Emotionen raus vom Volk, vom Publikum, als wenn du jetzt irgendwie ja eine energiegeladene schnelle Nummer machst oder so.
Ne? Richtig, richtig. Also ja. Wir alle mögen auch mal eine schnelle Nummer, ja. Aber tatsächlich, also beim Zusammenstellen oder beim Raussuchen der Songs saßen wir meistens dann doch auch im Studio. Man hätte sich die CD reinlegen können, aber meistens sitzt du im Studio und dann lädst du den Song aufs Pult und hörst ihn nochmal. Und alleine beim Durchhören, beim Zusammenstellen, sind so die ganzen Erinnerungen der letzten 12, 13 Jahre alle wieder hochgespielt Wahnsinn. Worden. Ja, da waren natürlich persönliche Verluste dabei, Familienmitglieder verschieden oder eben dann ist unser Sänger, der uns verlassen hatte, 2006, der ist dann 2010 verstorben. Da gab es eben auch eine Nummer, irgendwie ihm zu ehren.
Ja.
Und derlei Dinge, auch so also Verluste, Martin nach 20 Jahren erste Ehe getrennt, das verarbeitet. Also andere Leute schreiben Tagebücher oder machen sonst was, um ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Und bei uns kommen eben Songs raus.
Ja.
Und das alleine bei dem Zusammenstellen, bei der Fragestellung, welche Songs nehmen wir auf Melodies in Black, dabei kam schon so viel wieder hoch. So,
krass.
Und dann hast du trotzdem als Rockband hast du Skrupel und sagst, ist das das Richtige? Wollen das die Fans, die diese echten Rockalben gekauft haben? Und Mono Inc. ist zwar schon immer eine melancholische oder auch eine teilweise düstere Band gewesen, aber wir wurden mit den Jahren doch mutiger, rockiger. Bei mir kam immer mehr so ein Iron Maiden Einfluss rein. Es wurde Metal-Liga in Anführungszeichen.
Richtig.
Aber wir haben uns aber den Platz gelassen für die ruhigen Momente. Und die ruhigen Momente gibt es tatsächlich, wie du sagst, auch bei den Konzerten.
Mhm.
Die Konzerte sind für viele Menschen auch eine echte Achterbahnfahrt mit Lachen. Martin nimmt sich selbst auf die Schippe, wenn er teilweise Songs anmoderiert.
Ja.
Oder dann gibt es richtig ernsthaften, rockigen Metal, so am Beispiel, was eben über die Gitarre viel kommt, das ist dann so mein Einfluss.
Ja.
Black Sabbath, AC/DC, Maiden, dann geht's auch nach vorne.
Haben die dich aber inspiriert, wenn ich kurz fragen darf, die gerade genannten Namen? Sind das so die Stärksten oder hast du noch andere? Ich will jetzt das Wort Vorbild vermeiden, aber manchmal ist es ja so, aber oft ist es ja auch nur eine Inspiration.
Also für mich als Musiker gab es natürlich, ich bin Kind der 80er, also Eddie Van Halen war rein technisch, spielerisch immer so mit das Erstrebenswerteste.
Ja.
Aber irgendwann musste ich erkennen, so gut werde ich nie werden.
Ja.
Und die Musik von Van Halen war mir meistens auch zu poppy-loppy.
Mhm.
Aber Maiden hatte schon über Jahre, finde ich, die vorbildhafte, leider ruft mich jemand an, ich hoffe, das gibt nicht so doll bei euch.
Nee, easy.
Das Maiden hatte schon immer dieses Geschichten erzählen, Bilder malen, auch Langlebigkeit, auch Against All Odds, auch wirklich durchgehalten, sind ihrem Stil treu geblieben, haben auch lange Nummern gemacht, ähnlich wie Pink Floyd. So, dann ist mal eine Nummer bei Maiden, kommt nochmal vor mit 12 Minuten.
Mhm.
Und dieses, sagen wir mal, diesen Geschmack, das habe ich in den letzten Jahren in unsere Produktion mehr und mehr reinbringen können.
Ja.
Früher war das eher gerade Achtelrock, das war so reiner Gothic Rock so.
Mhm.
Aber wir sind da ein bisschen mutiger geworden und natürlich, wenn du 11 Studioalben gemacht hast, dann möchtest du dich auch weiterentwickeln, aber auch nicht zu weit entwickeln. Das ist ja immer so diese Gratwanderung.
Ja.
Aber es wurde schon ganz schön rockig jetzt mit Welcome to Hell und Book of Fire. Das waren schon ganz schöne Brecher, aber eben auch ein paar Songs darauf, die man uns vielleicht nicht zugetraut hätte.
Ja.
Und dann kam aber eben dieser Blues mit wir können nicht spielen.
Ja.
Also September 2020, wir können nicht auf Tour gehen. Unsere eigene Tournee, auf die wir uns so sehnlichst gefreut hatten, mit einer Nummer 1 Album in die großen Hallen des Landes zu fahren.
Super.
Ich sag, Haus Auensee ist ausverkauft. Das ist eine echte Größenordnung in meiner Wahrnehmung. Oberhausen Turbinenhalle, Hamburg Sporthalle, das sind als Musiker, das sind echte Meilensteine, auf die wir uns gefreut hatten.
Ja.
Das wurde uns jetzt erstmal genommen, dann wurde die Tour einmal verschoben, dann wurde sie nochmal verschoben. Ja, die Fans haben zu leiden mit Tickets nicht zurückgeben, ja. alles irgendwie so wischiwaschi.
Ja. Ja.
Und so ist Melodies in Black ist jetzt eigentlich ein Spiegelbild der aktuellen psychischen Verfassung der Band.
Mhm.
So, wir sind nicht am Boden, aber wir sind eigentlich schon ganz schön frustriert.
Na, absolut, ja.
Und ja, dann, wir drücken das jetzt eben in dieser Platte aus und offenkundig, also die Vorverkaufszahlen waren schon sensationell. Ich hörte nur von Hannover, und wir arbeiten mit der Firma SPV zusammen,
ja.
was Herstellung und Vertrieb angeht. So, ja, wir haben viel zu wenig herstellen lassen. Wir haben jetzt nochmal 2000 nachbestellt. Wir hoffen, dass die rechtzeitig da sind. Und da habe ich auch gedacht, meine Güte, ich habe das wirklich unterschätzt. Ich hatte gedacht, das wird so ein echtes Nischenprodukt, so für die absoluten Hardcore-Fans,
ja.
aber anscheinend.
Du erreichst ja vielleicht dadurch auch noch neue Fans, die das genau darauf abfahren, weil das passt ja auch, machen wir uns nichts vor, es passt ja auch komplett in die Jahreszeit. Also das ist super stimmig alles, finde ich.
Ja.
Von daher.
Ja.
Und außerdem, die Leute können ja auch streamen und downloaden. Das ist ja 24 Stunden
ja.
verfügbar. Das ist ja total gut.
Wir werden sehen, wie der Ball abspringt. Wir haben natürlich keine, also wir machen uns selber frei von Erwartungen jetzt, also jetzt so Business-Zahlen mit, wird das jetzt wieder Top Ten? Diesen Druck haben wir uns tatsächlich nicht auferlegt, weil die Erfahrung zeigt ja, du bist auch lange genug in dem Geschäft,
ja.
eine Compilation, auch wenn da ein paar Neuaufnahmen dabei sind, es ist sogar ganz, ganz neue Komposition auch dabei, eine Nummer, glaube ich. Du weißt ja, dass eine Zusammenstellung früherer Werke nie so funktioniert wie eine ganz neue Studioplatte.
Ja, das ist meistens so. Ja.
So, deswegen machen wir uns frei von irgendwelchen Zielen. Und Martin hat auch sehr richtig gesagt im Januar, oder wann das war, Januar, glaube ich, mit unserer ersten Nummer 1, sagte, jetzt habe ich es einmal gehabt, das war mein Lebenstraum.
Mhm.
Jetzt ist das auch abgehakt auf der Bucketlist. Also wenn jetzt nie wieder eine Eins dazukommt, kann man trotzdem in Ruhe sterben, denn man hat es einmal gehabt.
Ihr seid Nummer 1 Act, definitiv.
So.
Das nimmt euch keiner
genau.
mehr.
Ganz genau, das kann ein keiner mehr nehmen, so ungefähr. Und jetzt können wir frei aufspielen und deswegen,
ja.
deswegen machen wir diese Balladen-Compilation und 34 Songs ist immens viel. So, wahrscheinlich muss man Bedienungsanleitung dazulegen und sagen, beim Candlelight Dinner nur die und die Songs, die anderen sind vielleicht wirklich zu deprimierend oder man
ja.
muss eine Flasche Rotwein dazu und also ich weiß auch nicht, was ich kann mir nicht vorstellen. Also wenn ich das selber durchhören sollte, 34 Nummern am Stück, dann bin ich 2 Tage krank. Weil
es
so, einem so zu Herzen geht.
Ja.
Aber wir werden sehen, was die Zuhörer, was die Fans damit machen.
Ja, aber
ob sie sich einzelne Sachen rauspicken oder vielleicht dann CD1 an einem Tag und CD2 am nächsten
natürlich.
Tag.
Natürlich. Oder sie machen sich Playlisten und das geht ja heutzutage alles. Das ist ja alles ziemlich leicht. Und natürlich, wenn du sagst, ihr hattet erst im September die Idee und im November kommt das Album raus, das ist natürlich total gigantisch. Das wäre natürlich mit einem großen Setup, mit einer Industriefirma gar nicht gegangen, weil die Vorlaufzeiten ja ganz andere sind und du auf fremde Menschen angewiesen bist. Also das ist natürlich dann auch nochmal ein Learning für unsere Hörer, auch mal darüber nachzudenken, ob man vielleicht nicht unabhängig arbeiten möchte, weil das befreit unheimlich hier und da. Also andere Leute brauchen das nicht, können das nicht, aber bei euch ja, habe ich den Eindruck, dass das total wichtig für euch gewesen ist und es sich jetzt deswegen auch doppelt auszahlt. Ist ja ganz klar.
Ja, also du hast recht. Also man möchte gerne Kontrolle auch haben
ja.
über das, was mit einem passiert.
Genau.
Also wir sind ja auf jeden Fall so, weil wir im
ja.
Geschäft so viel, genau, wir haben so viel negative Erfahrungen gemacht,
ja.
so von der Virgin Records, wo wir damals total stolz waren, einen Virgin Deal zu haben.
Ja, die waren ja angesagt damals.
Ja, das war natürlich eine tolle Firma ja. und so. Und dann hieß es irgendwie, ja, ihr braucht jetzt mit eurer, das war eine damalige Band, dann hieß es ja, ihr braucht einen Videoclip. Ja, wissen wir, wollen wir gerne machen. Ja, MTV, Viva und so, das ist wichtig. Da brauchen wir einen guten Regisseur. Und dann haben die uns nach Los Angeles geschickt und haben dort in Los Angeles ein Musikvideo gedreht für Newcomer, noch keine Platte drauf.
Oh, das war damals ja so.
Das war toll und das hat 100.000 Mark gekostet.
Ja.
Aber was uns ja keiner gesagt hat oder was wir nicht gewusst haben, dass das unser eigenes Geld war, das hat die Virgin uns nur geliehen.
Das wurde verrechnet mit den Lizenzeinnahmen.
Ganz genau. Ganz genau. Und aber das merkst du erst dann 3-4 Jahre später, wenn du denkst, ich sehe nie einen Euro.
Es wird immer was abgezogen.
So, ja. Dann denke ich so, was für ein Schwachsinn.
Ja, ja.
Aber so wurde damals gearbeitet. Und diese Selbstbestimmtheit, die haben wir uns erarbeitet, haben wir uns erkämpft, dass uns eben auch niemand reinredet. Also ich glaube, ja. Mit einem Konzern hätte man nicht 34 ruhige Nummern. Hättest du nicht machen können.
Nein.
So, hätten sie gesagt, ja, kann man digital veröffentlichen, aber physisch kommt sowieso niemand. Das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben tatsächlich noch Fans oder Konsumenten, die Wert auf ein physisches Produkt legen, die sich das in den Schrank stellen. Vielleicht streamen sie das, aber sie möchten es trotzdem gerne besitzen.
Ja, das
oder,
ist
oder,
ja.
Oder anschauen können oder durchblättern können.
Absolut,
so.
Ja.
So. Das und da sind ja. Wir natürlich extrem auf Rosen gebettet, genauso wie das Albumcover auch.
Ja.
Wir sind extrem dankbar dafür, dass wir noch diese Art von Fans haben, weil ich glaube, dass du auch als Band noch mehr in Erinnerung bleibst, wenn du nicht nur in einer Bibliothek bei deinem Streaming-Anbieter bist, sondern wenn du ja. irgendwo im Schrank stehst, in der Vitrine oder im CD-Regal.
Absolut.
Ich erkenne das bei mir selber, also wenn ich mal so an meinen CDs vorbeigehe und mal mich inspirieren lassen möchte, es fällt mir viel leichter, CD-Rücken oder LP-Rücken durchzuschauen und zu sagen, heute möchte ich mal was ganz anderes hören. Mhm. Wenn ich immer nur vorm Rechner sitze, ja. Dann komme ich nicht auf die Idee zu sagen, Mensch, 1997, da gab es mal von dem und dem Künstler eine ganz spezielle, die ist ja voll interessant, die höre ich mal.
Ja.
Das passiert nicht. So, und deswegen freuen wir uns, dass wir solche Fans haben, dass wir physisches Produkt auf den Markt bringen können. Und den Bogen zurück zu dem Stichwort Selbstbestimmtheit. Stell dir mal bitte vor, du bringst eine CD raus, kündigst eine CD an und Amazon als Marktführer listet dein Produkt nicht.
Ja, ist nicht so schön.
Es ist nämlich genau so passiert. Das fällt mir jetzt gerade ein, bei lauter Euphorie. Also du bist ja nun auch bisschen auch lange genug in dem Geschäft, um zu wissen, dass Amazon ja, ob wir sie hassen oder nicht, aber man
sie
kommt als Label, als Band eigentlich nicht an denen vorbei.
Muss man haben. Wir haben viel Marktanteil. So. Ja.
Genau, aber wir haben genau einen Zeitpunkt erwischt, bei dem selbst Universal-Themen nicht mehr von Amazon in das Sortiment aufgenommen wurden, weil Amazon vermutlich systemrelevant sein möchte, mehr auf Hygiene, Textil, Mode und sowas setzt. Und die haben einfach schlichtweg unsere Platte nicht, unsere Fanbox, unsere Platte nicht gelistet, nicht eingekauft. Also standen wir ganz schön dumm da, telefonieren jeden Tag mit unserem Vertrieb in Hannover, kotzen rum und sagen, Freunde, ihr müsst was tun. Die Leute kaufen nicht nur bei EMP, sie kaufen nicht nur bei JPC oder sie kaufen auch nicht nur im Bandshop.
Mhm.
Aber tatsächlich, also bei The Book of Fire im Januar sind, glaube ich, 40% der Verkäufe sind über Amazon gelaufen.
Ja.
Das fehlt jetzt.
Okay.
Und da können wir nur vom Glück sagen, Sören, dass wir einen eigenen Shop haben.
Ja,
der so gut funktioniert, dass die Menschen da einfach die Platte bestellen.
Von euch direkt beliefert werden können, ne?
Das ist unfassbar. Also tatsächlich haben ich habe die genauen Zahlen nicht, aber ich glaube 60% der Fanboxen sind über den bandeigenen Shop gelaufen.
Vorbestellt, ja. Ja, das ist doch ja.
Jetzt kannst du natürlich wieder sagen, oh, liebe Künstler von morgen, ihr müsst also ein eigenes Label haben und ihr müsst am liebsten einen eigenen Shop haben. Aber das schaffst du auch nicht alles, wenn du nicht 10 Leute rund um die Uhr in der Firma hast, die das alles abarbeiten. So, und da merkst du schon, dass wir zwar künstlerisch ist Mono Inc. insbesondere gelebt durch Martin, Manuel und Kata. Das ist schon eine Band im eigentlichen Sinne. Aber bei mir ist so die Übergangszone. Ich bin eben teilweise für die geschäftlichen Abläufe auch zuständig. Und wir können nur froh sein, dass Amazon uns nicht die gesamte Liebesmühe von diesem Doppelalbum jetzt verhagelt, weil die Leute einfach dann schlicht zufällig bei uns bestellt haben.
Ja, wie gut. Also das
so, da ist echt coole Sache.
Ja. Ja, absolut. Das ist ja, das sind ja krasse News. Ja. Erzähl noch
jetzt,
mal.
Angeblich gestern wurden angeblich jetzt doch 1000 Stück an Amazon ausgeliefert, aber die Fanbox eben nicht.
Ja,
und du liest dann immer bei Facebook und dann liest du die Kommentare, ich kann die Box nicht bestellen, bei Amazon ist sie nicht verfügbar. Dann konnten wir uns nur rausreden und sagen, ja, es gibt auch andere Bands. Eisbrecher war eine Zeit lang auch nicht verfügbar bei Amazon.
Ja.
Und wie gesagt, einige Universal-Sachen, Back-Katalog sind auch nicht mehr verfügbar.
Ja.
Aber das nützt uns ja dann nichts, wenn du in der Euphorie bist, eine neue Platte anmachst.
Nee, genau.
Ja, krass. Das ist alles seltsam im Moment.
Ja, eine kuriose Zeit irgendwo, definitiv.
Ja.
Nimm uns doch nochmal, wir sind fast am Ende von unserem Interview, nimm uns doch nochmal einmal mit, ich habe gehört, ihr seid befreundet mit AC/DC, habe ich das jetzt richtig wiedergegeben oder irgendwas war doch da?
Naja, also befreundet mit AC/DC, das wäre ein bisschen hochgegriffen, wir sind, also echte Fans.
Ja.
Aber ich bin gut befreundet mit dem Bruder von Brian Johnson.
Ja, okay.
So, und das ist natürlich immerhin schon mal, wie soll man sagen, man fühlt sich schon sehr nah dran, weil Brians Bruder Morris Johnson, er sieht irgendwie aus dem Gesicht geschnitten aus.
Ah, okay.
Er hört sich so an, spricht so. Und wir waren mit ihm 30 Konzerte auf einer Europa-Tour, weil der Bruder von Brian ist Catering-Unternehmer und macht viel Rock'n'Roll-Produktion. Und wir hatten einmal mit Status Quo, da waren Martin und ich in einem anderen Arrangement, bei einer anderen Kapelle, bei einer anderen Band, waren Martin und ich als Musiker mit. 30 Shows Europa, da war er Caterer. Und da haben wir natürlich dann viele, viele Geschichten gehört. Dann hat man sich bei Bon Jovi im Stadion in Düsseldorf wieder getroffen, weil diese Firma dann auch bei Bon Jovi das Catering gemacht hat.
Genau.
Vor 2 Jahren waren wir in England und dann haben wir in London ein paar Freunde besucht und sind aber auch dann nach Newcastle gefahren und haben dort den persönlichen Kontakt bewahrt. Morris ist auch zum Glück auch Fan von Mono Inc.
Sehr gut, cool.
Hat im Januar, als wir unsere Eins hatten, hat er gesagt, warte mal, Karl, gib mir mal alles, was ihr habt.
Ja.
Ich schicke das mal zum AC/DC-Management nach New York.
Ja, und dann?
Und das fand ich natürlich, das war für mich so Kinderleuchten, kinderglühende Augen. Umzugskarton voll zu packen mit allen möglichen Fanboxen und Requisiten, die wir so hatten über die Jahre, einfach um zu dokumentieren, was wir für eine tolle Band sind.
Ja.
Das habe ich dann zu Morris geschickt und Morris wollte das dann eben, weil er den direkten Draht hat durch seinen Bruder und auch dann durch die Jobs, die er für AC/DC immer macht, hat er gesagt, er schickt das mal rüber, aber am Ende kam dann doch nie. Es kam gar nicht, also weder mit was soll der Quatsch oder wir laden euch mal ein oder so.
Ja.
Also es ist kein belastbarer Draht, aber es ist schon eine große Nähe. Und wir hatten in Bremen und auch in Gelsenkirchen, einmal in Bremen war Hallenshow und Stadionshow AC/DC, da hatten wir dann einfach, sagen wir, eine ganz besondere Komfortzone. Dann stehst du beim Mischpult im Stadion mit Kühltasche, wirst du versorgt, einmal kurz dem Bassist die Hand geschüttelt, Malcolm mal so auf dem Flur gesehen, noch damals in Bremen, da kriegst du schon Gänsehaut.
Ja, cool.
Also ich habe tatsächlich also selber gesprochen, jetzt mit Angus habe ich noch nicht.
Ja.
Mit Brian habe ich mal ein paar E-Mails ausgetauscht, als das anfing, aber das sind super, super, super liebe Menschen, was ich so weiß, aber die sind in einer ganz anderen Galaxie unterwegs.
Ja, ja.
Wenn du da sagst, irgendwie, wir wollen mal versuchen, irgendwie mal irgendwo nur mal ein Treffen zu machen, um mal irgendwo vielleicht Florida mal ein Autogramm zu kriegen auf eine alte TNT-Pressung. So, ich habe doch so eine australische Erstpressung von TNT und dann kriegst du zur Antwort, dieses Jahr geht das nicht, denn wir sind im Studio.
Ja, naja, gut, aber das ist ja.
Dann merkst du, also so denken Bands dieser Größenordnung denken, also ich kann dieses Jahr kein Autogramm geben, denn wir sind im Studio. So, das ist denn, und die sind dann auch wirklich ein Jahr in Vancouver im Studio gewesen und ich kriege dann immer indirekt durch WhatsApp-Nachrichten oder Sprachnachrichten kriege ich immer so die Infos. Ich wusste deswegen schon viel, viel früher, dass es eine neue Platte gibt, ja, dass super. Es Brians Gehör wieder gut geht und so. Ja. Aber ich bin da wirklich Fan. Ich verliere mich da im Fansein.
Ja.
Aber diese Jungs sind also wirklich sowas von über den Wolken. Da wird es wahrscheinlich nie dazu kommen, dass wir mal eine Show mit denen spielen oder dass wir mal im Stadion Vorgruppe sind. Das wird es wahrscheinlich nicht geben.
Ja, warte es mal ab.
Unabhängig davon, dass es musikalisch auch nicht passt. Das ist mir schon klar.
Ja, genau.
Aber es gibt ja immer wieder dieser tolle Zufälle, Weggefährten von uns, Lord of the Lost heißen die, die sind wie durch ein Wunder auch von Iron Maiden eingeladen worden, 6, 7 Europashows zu spielen.
Ja.
Und da sagt man sich natürlich, wenn Lord of the Lost von Maiden eingeladen werden, warum sollen wir unseren Kontakt zu AC/DC nicht mal auf die Probe stellen?
Absolut, total richtig.
Ich habe ihn auf die Probe gestellt, es ist nichts passiert, das macht ja auch nicht.
Nee, aber hättest du es nicht versucht, hättest du es nicht sagen können. Ist doch total, doch total richtig und wichtig, sowas zu tun.
Ganz genau.
Ganz kurz, vorletzte Frage. Wann warst du das letzte Mal unvernünftig?
Gestern Abend.
Ah, was hast du gemacht?
Mein Bruder war da und wir haben angestoßen auf ein anderes Produkt, was wir auch noch rausbringen.
Ja.
Wir bringen, das ist jetzt nicht Bestandteil des Interviews, aber wir bringen eine 11-Vinyl-Box 2 Wochen nach Melodies.
Ach komm, wie cool.
Ja. Also das ist aber auch, das war auch nur so ein, das war schon so ein Langzeitlebenstraum, dass wir gesagt haben, wenn wir mal groß sind, und ich verzeihe den Ausdruck, aber wenn es sich mal fügt, nennen wir es mal so, dann wollen wir auch die ganzen frühen Alben alle nochmal als Vinyl haben.
Das ist ja auch total cool.
Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Das wollten wir eigentlich letztes Jahr schon machen. 19 wollten wir schon machen, haben es aber zeitlich nicht hingekriegt, weil immer was dazwischen kam. Und dieses Jahr haben wir uns dann in der Mangelung von Tourneen und der Mangelung von der zweiten Hälfte der Tour haben wir uns hingesetzt, Vinylmasters gebaut mit unserer Grafikabteilung, die ganzen Cover nachgebaut und haben alle 10 Studioalben plus eine 11. Vinyl, wo so Hidden Tracks, B-Seiten aus Fanboxen, irgendwelche Raritäten, ganz genau.
Ja.
Dies haben wir zusammengestellt und das sind jetzt, ist dann so eine 11-Vinyl-Box und die kam gestern an bei uns und ich sag so, Martin, komm rum, hol dir dein Exemplar ab. 2 Kilogramm Musik. Also ich fand die Formulierung schon so lustig.
Ja, das ist richtig cool.
Du nimmst so eine Schachtel und du denkst echt so, Alter, das ist ja richtig, wie der Mensch einfach gestrickt ist. Du merkst einfach so 11 Platten plus eine Umhülle, das ist richtig Gewicht.
Ja, na, definitiv. Ja,
und darauf haben wir gestern sehr unvernünftig angestoßen und haben uns aber deswegen über unseren Lebensweg gefreut, weil das ja nochmal ähnlich wie diese Balladen-Compilation, die zeichnet jetzt diese letzten 13 Jahre nach in gedämpfter und in beruhigter Form, aber diese 11 Vinyls, das ist halt dann eigentlich auch wirklich so ein Stück Zeitgeschichte für uns.
Super.
Eben schon einfach der Spiegel dessen, was wir so gemacht haben, was wir für Träume hatten, was wir für Ziele hatten, erreicht haben und was wir auch für neue Ziele wir uns wieder stecken. So, wir sind natürlich auch nicht nur deprimiert, dass alles so ist, wie es ist, sondern wir sind auch optimistisch, trotzdem mutig.
Super.
Wir sollten dieses Jahr eine Mexiko-Tour spielen. Gut, dann spielen wir sie halt nächstes Jahr. Wir haben eine UK-Tour für 21 gebucht. Da finde ich die Veranstalter in England irgendwie sehr mutig, dass die schon jetzt mit neue Termine buchen. Also Mono Inc. wird mehr und mehr jetzt auch international stattfinden, nachdem wir in Deutschland unseren, sagen wir mal, Bekanntheitsgrad an einem Punkt haben, wo wir wahrscheinlich nicht mehr viel mehr schaffen werden mit dieser Nischenmusik.
Ja.
Aber so, also wir sind auch heiß, gucken nach vorne, aber eben gestern, als diese 11 Vinyls da kamen, das war echt so, wow.
Ja, das ist doch total cool.
Unser Zeug.
Also sozusagen hattet ihr irgendwie den Beweis von eurer Vision in den Händen, 2 Kilo schwer.
Tatsächlich, also.
Ja,
es
schön.
Also wenn du früher eine Arbeit abgegeben hast beim Abitur, dann hast du auch gedacht, ich schreibe lieber noch mal 3 Seiten mehr, so mehr ist mehr.
Ja.
Und es wirkt einfach nimm einen Kugelschreiber in die Hand, so ein dünnes Dings, Werbegeschenk oder einen anständigen, fetten Metallkugelschreiber, ja. Das fühlt sich anders an. Und so fühlt sich so eine Vinylbox, fühlt sich einfach, fühlt sich einfach wertig und mächtig an. Das sind insgesamt 16 Vinyls in 11 Platten, weil einige Sachen eben Doppelvinyl geworden sind.
Also mega 16, spannend.
16 Einzelscheiben und so. Wahnsinn. Ich muss mich da selber jetzt erst nochmal drüber freuen, weil die haben dann alle unterschiedliche Farben. Also alles, was man sich früher immer so geträumt hat als kleiner Junge. Ne? Da hast du die Purple-Platte ausgepackt und die war dann wirklich Purple. Und dann hast du gedacht, oh, magisch. Oder Depeche Mode, die ganzen Depeche Mode Maxis mit den Live-Rückseiten. So, und irgendwann wollten wir auch mal sowas haben. Jetzt haben wir sowas. Und das, glaube ich, kommt am 11.12. in den Handel.
Ja.
Ist aber auch natürlich eine kleine Auflage, weil das Ding kostet 240 Euro. Das ist natürlich nichts, wo man sagt, gönne ich mir mal so eben. Das ist wirklich für einen eingeschworenen Kreis, die das mit der entsprechenden Wertschätzung dann auch bei sich in den Fang stellen. So.
Definitiv.
Aber es lässt sich leider auch nicht billiger produzieren. Also für alle Hörer da draußen, wenn man darf das gar nicht aussprechen, 240 Euro für eine Mono-Ink-Vinyl-Box. Aber Vinyl ist so teuer in der Herstellung geworden.
Super teuer.
Kaum zu erklären. Genau. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es weniger Presswerke gibt. Alles
richtig.
Gesund so ist gestrumpft das. Und so. Und die Auflagen sind niedrig, aber es ist, wie es ist. Es gibt Leute, die es mögen. Wir wurden da schon öfter gefragt, auch ob so die alten Platten als Vinyl kommen. Und wir selber sind eben auch alt genug, um uns daran zu erfreuen. Deswegen,
Hat man wieder was zu entdecken.
Deine Frage. Nächste Frage bitte. Wann warst du zuletzt unvernünftig? Die Antwort ist immer länger, als du möchtest.
Nein, aber das ist ja super. Ich werde das auch alles verlinken hier in den Shownotes. Meine letzte Frage wäre tatsächlich, du hast jetzt schon zwei Produkte genannt. Die letzte Frage ist immer, hast du einen Tipp für Buch, Film oder Musik? Musik hast du jetzt schon zwei gegeben. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, hey, ihr müsst unbedingt diesen Film sehen oder dieses Buch lesen? Kann ein Sachbuch sein, kann aber auch was Unterhaltsames sein. Gibt es irgendetwas?
Ja, also mit Sachbüchern möchte ich das nicht langweilen.
Okay.
Das letzte, wenn man es als Sachbuch durchgehen lässt, letztes Jahr im Winterurlaub habe ich die Autobiografie von Lemmy Kilmister, Motorhead, gelesen.
Ja.
Und auch das ist in Phasen für einen Musiker inspirierend.
Absolut. Ja.
Aber was mich aktuell tatsächlich, auch dadurch, dass man so viel Freizeit hat, aktuell schaue ich The Handmaid's Tale.
Ja.
Das ist eine Serie bei, ich glaube, es ist bei den ungeliebten Amazons.
Ja.
Eine Serie, ein bisschen Science Fiction in der Zukunft. Nach der Apokalypse, wie eine Gesellschaft kaum noch Kinder in die Welt setzt.
Krass.
Und eine Diktatur in Amerika herrscht, die Mägde dazu ausnutzt, für gehobene Personen der Gesellschaft Kinder auszutragen.
Wow.
Und das ist wirklich hartes. Also harter Tobak.
Das glaube ich.
Es ist so ein bisschen, also es gibt, glaube ich, schon drei Staffeln, gibt es schon frei empfangbar über Amazon Prime. Und die vierte Staffel wird gedreht. Das ist ja schon immer ein Indikator dafür bei Serien, dass das einen gewissen Anklang findet. Ja. Also es ist so, dass du eigentlich, du möchtest jedes Mal ausschalten und sagen, ich schaue nicht weiter, weil es ist so niederträchtig und so furchtbar, aber auf der anderen Seite guckst du das trotzdem weiter, weil du dich fragst, was würde ich denn denken, wenn wirklich durch irgendein Fallout wir alle unfruchtbar sind und es gäbe nur noch ganz wenige. Also ich will nicht zu viel verraten, also das ist so wie ein Unfall, also man kann nicht wegsehen, man muss hinsehen, aber eigentlich möchte man sagen, schnell vorbei und so. Das gucke ich gerade und suchte das durch, 3-4 Episoden pro Abend.
Ja. Nö, aber das ist
die aktuelle Entwicklung.
Ja, aber das ist ja auch so, wenn man sowas hat, dann kann man sich ja auch mal selbst anschauen und sagen, hey, genau wie das da in dem Film abläuft, so möchte ich nicht leben und das kann man dann ja auch entscheiden und irgendwo sich so neu ausrichten im täglichen Bereich. Also von daher
sicherlich, sicherlich.
Ist es ja auch immer mal wichtig, auch mal sowas zu gucken. Ja, super. Ja. Gut. Ja, Karl, vielen Dank für deine Zeit und für deine ganzen Inspirationen. War eine super spannende Folge, finde ich. Und ja, die Leute vielen da Dank. Draußen werden euch folgen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und es gibt viel neues Material von euch. Vielen Dank für die ganzen Informationen und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und ja, viele Grüße gen Norddeutschland aus Berlin.
Sören, vielen, vielen Dank an alle Hörer da draußen. Danke fürs Zuhören und auf bald.
Das war der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Jansen.
Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal @starflüsterer. Natürlich mit UE geschrieben. Dankeschön und bye bye.